Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Done Deals, der Transfermarkt Podcast. Mein Name ist Fabian Knotneros und ich freue mich wie immer, Lennart Gens neben mir begrüßen zu können.
Schönen guten Tag.
Schön, dass du da bist. Das bestimmte Thema der letzten Tagen, die Zukunft von Florian Wirtz. Es gibt immer wieder neue Wasserstandsmeldungen, so auch zu Beginn dieser Woche und mit denen wollen wir natürlich gleich starten. Aber neben Wirtz gibt es vor allem in der Offensive noch viele, viele weitere Abgangskandidaten und dementsprechend machen wir mal einen kleinen, ich sag mal kleinen in Klammern, mal schauen, wie lange wir dann doch brauchen, Kadercheck in der Offensive von Bayer Leverkusen. Eben schon angeteasert, lass uns mit Florian Wirtz direkt beginnen, der laut der Bild nämlich nur zum FC Bayern will. Magst du uns da einmal auf Stand bringen, was da alles so Schönes jetzt dazugehört in der neuesten Meldung?
Jawohl, es gab nämlich am Dienstag einen Bericht der Bild, dass, wie du schon gesagt hast, Wirtz Xabi Alonso darüber informiert haben soll, dass er nur zum FC Bayern wechseln möchte. So, und es soll auch schon dem Bericht zufolge eine grundsätzliche Einigung geben. Und als ich das so gelesen habe, hat sich das erstmal auf den ersten Blick sehr, sehr konkret schon angehört. Und ich dachte, okay, krass, jetzt kommt da wirklich richtig Bewegung rein, dass es eigentlich schon zu 95% nach Bayern aussieht. Tatsächlich muss man da aber auch gleich ein bisschen auf die Bremse treten, weil ganz so konkret ist es dem Anschein nach noch nicht. Denn auch unsere Redaktion wurde herangetragen, dass diese Informationen so ein bisschen stark auch vom Vater gesteuert werden. Also es ist wohl so, dass der Vater von Florian Wirtz eine sehr, sehr große Rolle spielt in den Verhandlungen und er selbst hat ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu Uli Hoeneß und würde gerne seinen Sohn in München sehen. So, es war jetzt aber in den letzten Wochen auch immer wieder zu lesen, dass Florian Wirtz selber weiterhin Manchester City oder Real Madrid präferieren würde und gar nicht so unbedingt nach München möchte, wie es jetzt aktuell überall steht. Das ist jetzt nicht hundertprozentig gesichert, dass das auch nach wie vor so ist. Also es ist durchaus möglich, dass auch Wirtz mittlerweile lieber an die Säbener Straße wechseln möchte. Trotzdem muss man da aber noch mal ein bisschen mit Vorsicht rangehen, weil wir wissen ja, wie das ist im Journalismus, im Transferjournalismus. Da werden auch häufig halt Informationen gestreut mit einem Kalkül und ganz so konkret ist es dann eben noch nicht. Außerdem muss man auch gleich dazu sagen, Leverkusen hat ja natürlich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und okay, da gab es auch dann jetzt am Mittwoch gleich darauf folgend einen Artikel, ebenfalls in der Bild, wo ganz klar drin stand, Leverkusen will unter 150 Millionen Euro gar nicht reden. Und da müssten wir dann natürlich erstmal auch noch über die Finanzierung dieses Deals reden. Also es ist schon gut möglich, dass die Spur nach München ein bisschen heißer geworden ist, aber ganz so konkret, wie es teilweise in den Überschriften stand, ist es auf jeden Fall noch nicht.
Eben, da heißt es noch weiterhin abwarten und Tee trinken, wie das Sprichwort so schön heißt. Nochmal vielleicht bezüglich des Gesamtpakets. Laut der Sportbild gibt es da eine Summe von bis zu 250 Millionen Euro, also Ablöse und Gehalt, die Bayern da auf den Tisch legen müsste für Florian Wirtz. Wir haben natürlich auch wieder im Transfermarktforum rumgestöbert und nach euren Meinungen gefragt bezüglich des Wechsels und des möglichen Wechsels von Wirtz zu Bayern, was ihr davon halten würdet. Ich lese es mal einfach vor und dann können wir direkt mal dazu unsere Meinung preisgeben. TM-User LastChivasMX schreibt, ich finde, dass das ein guter Tag für den deutschen Fußball wäre. Auch wenn ich über die Preise weiterhin nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen kann, ist das gut für den deutschen Fußball, wenn sich eines der größten Talente mal für einen deutschen Verein entscheidet, anstatt vom Ruf des Geldes, zumindest mit Sicherheit die höheren Summen, verführt wird. Dass es mit Sicherheit nicht für mehr Spannung in der Bundesliga sorgt, ist vermutlich klar. Aber Bayern muss für die internationalen Wettbewerbe eben mit den Großen mitziehen. Ist es für dich ein guter Tag für den deutschen Fußball, wenn Florian Wirtz zu Bayern wechselt oder kein guter Tag?
Ich würde sagen, das ist Definitionssache, wie man den deutschen Fußball definiert. Also für die Nationalmannschaft kann man schon wieder sagen, ja, wahrscheinlich schon, weil das Wirtz und Musiala dann zusammen bei Bayern spielen, ist für die Nationalmannschaft sicherlich was Gutes. Auf der anderen Seite finde ich halt, der deutsche Fußball wird auch sehr, sehr stark von der Bundesliga repräsentiert und auch von der, also nicht nur von den deutschen Teams international, sondern auch von dem spannenden Meisterkampf in der Bundesliga eventuell. Und der wäre dann vermutlich wieder deutlich unspannender. Deswegen, ja, würde ich das nicht ganz so unterschreiben, weil ich schon finde, der deutsche Fußball profitiert auch sehr, sehr stark davon, wenn wir einen spannenden Meisterkampf haben. Und das wäre auch mir persönlich lieber. Also ich glaube auch nicht, dass der deutsche Fußball davon benachteiligt wäre, wenn Wirtz jetzt zu Real Madrid oder Manchester City geht, weil auch da von den großen Spielern an seiner Seite zu lernen, könnte auch der Nationalmannschaft wieder helfen. Deswegen, ich würde das nicht ganz so drastisch formulieren. Letztendlich ist Wirtz so oder so das Aushängeschild des deutschen Fußballs für die nächsten 10, 15 Jahre und das würde er auch sein, wenn er in Madrid oder Manchester spielt.
Das glaube ich auch. Ich bin ausnahmsweise mal wieder deiner Meinung. Ich bin auf jeden Fall, was das angeht, auch, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein guter oder ein schlechter Tag ist, wenn Wirtz wechselt, wohin auch immer. Ich würde mich immer noch freuen, wenn es vielleicht Man City wird, weil dann ist mein Call aus dem letzten Sommer, als De Bruyne-Nachfolger quasi, den ich getätigt habe, der ist noch zumindest lauwarm. Er ist nicht ganz ausgekühlt, aber ja, die Chancen schwinden, glaube ich. Also ich kann mir schon mittlerweile am ehesten vorstellen, dass es die Bayern werden. Real kann ich mir eigentlich aufgrund der großen Konkurrenz jetzt nicht so richtig vorstellen. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich sagen, es ist eigentlich ein 50-50-Ding City, wenn Premier League City oder Bayern. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es ja einen Wechsel zu den Bayern geben wird. Neben Wirtz gibt es natürlich noch weitere Spieler, die mit Bayern in Verbindung gebracht werden von der Werkself. Nicht nur Jonathan Tah, Abwehrchef. Im letzten Sommer gab es da schon ja sehr, sehr konkrete Gespräche über einen Wechsel. Jetzt aber auch in der Offensive, und zwar noch weiter vorne als Florian Wirtz, und zwar ist die Rede von Patrick Schick. Da gab es jetzt auch Anfang der Woche eine News. Magst du uns da auch einmal auf Stand bringen, was es da auf sich hat?
Ja, auch da war es wieder die Bild, die das Ganze ins Spiel gebracht hat. Es ist irgendwie auffällig. Und zwar soll es demnach einen Austausch zwischen dem Berater von Schick und dem FC Bayern gegeben haben. Bayern sucht ja bekanntlich einen Backup für Harry Kane. Und wer ist wohl besser geeignet als der zweitbeste Stürmer der Bundesliga hinter Kane, zumindest was die Anzahl der Tore angeht. Mit 19 Toren ist Schick aktuell auf Platz 2 der Torschützenliste. Und das wäre natürlich dann ein ganz schöner Premium-Backup für die Bayern. Dazu muss man aber auch sagen, er ist sehr verletzungsanfällig. Und als Backup willst du ja eigentlich einen Spieler haben, der vor allem eins ist. Und das ist zuverlässig dann, wenn Kane nicht kann. Und das ist bei Schick natürlich nochmal ein Fragezeichen. In diesem Jahr ist er zwar einigermaßen gut durchgekommen, aber in den letzten Jahren wissen wir natürlich, dass er da immer wieder ausgefallen ist. Deswegen wäre das aus meiner Sicht schon auch ein Risiko für Bayern. Und ich glaube auch, dass die Ablösesumme relativ happig wäre und dass es da Stürmer gibt, die als Backup deutlich günstiger wären.
Dem Bericht zufolge soll Leverkusen bereit sein, ihn für 25 Millionen abzugeben. Marktwert liegt bei 27 Millionen Euro. Die Frage ist halt, ob der Preis dann auch gilt, wenn Bayern das Angebot abgeben
würde. Da wissen wir ja auch von den Beziehungen zwischen Fernando Caro und Max Eberl zum Beispiel. Gab es im letzten Jahr schon den ein oder anderen Kommentar. Deswegen kann ich mir vorstellen, wie du sagst, genau, dass die Ablösesumme da, wenn Bayern anklopft, dann nochmal um 5 oder 10 Millionen nach oben angeschraubt wird.
Und jetzt haben wir natürlich über beide Vereine gesprochen, aber auch der Spieler muss da natürlich mitspielen. Also er hat schon, Schick ist ja generell auf jeden Fall als Teamplayer bekannt und zeichnet sich dafür aus, dass das für ihn an erster Stelle steht. Aber nichtsdestotrotz, der hat auch ein bisschen gemeckert und geknurrt, als er hinter Boniface klar die Nummer 2 war und die Jokerrolle hatte. Und da wollte er auf jeden Fall mehr spielen. Die Frage ist, juckt es ihn dann, wenn er vielleicht nochmal den einen oder anderen Geldbündel mehr bekommt und hinter Kane oder Kane vor sich hat und weiß, gut, da komme ich halt nicht vorbei, oder will er halt trotzdem spielen und meckert so, dann ist er halt für mich nicht der perfekte Backup. Also rein sportlich ja, aber was das Ganze drumherum angeht, halt eher nicht.
Und vor allem hat er sich ja gerade in Leverkusen jetzt in diesem Jahr auch durchgesetzt als klare Nummer 1 im Sturm, auch wenn Alonso da manchmal auch ganz ohne klaren Mittelstürmer gespielt hat, aber wenn einer gespielt hat, dann war es schon er. In der Rückrunde hat Boniface kaum noch gespielt, war ja auch im Winter schon, kommen wir gleich auch nochmal zu, kurz vor einem Abgang dann nach Saudi-Arabien, und da wird es dann spätestens im Sommer wahrscheinlich auch nochmal deutlich heißer werden bei Boniface in Richtung Verkauf. Deswegen bei Leverkusen wäre Schick wahrscheinlich sehr sicher gesetzt im nächsten Jahr, auch egal, was für ein Trainer kommt. Deswegen würde ich da auch nochmal ein Fragezeichen hintersetzen, ob das für Schick so die schlauste Variante ist. Trotzdem ist es jetzt aber so, sowohl bei Wirtz als auch bei Schick gibt es Abgangsgerüchte, in dem Fall jetzt beide zu Bayern. Und das sind halt lange nicht die einzigen Abgangsgerüchte in der Offensive von Leverkusen. Also halt, es ist wirklich, wenn man sich die aktuelle Offensive anschaut, es gibt eigentlich kaum Spieler, es gibt kaum Spieler, bei denen man sich sicher sein kann, dass sie nächstes Jahr noch im Kader von Leverkusen sind. Und deswegen, ja, haben wir uns da mal ein bisschen umgeschaut, wer da im nächsten Jahr alles so stehen könnte in der Bayer-Offensive.
Richtig, das ist nämlich der Grund für unseren kleinen Offensiv-Kader-Check von Leverkusen. Wir haben jetzt, wie gesagt, über Wirtz und Schick gesprochen. Boniface kommen wir gleich noch dazu. Es gibt aber auch noch Abgangsgerüchte um Grimaldo, um Hofmann, um Frimpong und die Leihe von Buendia mit Kaufoption, die scheint jetzt auch nicht so sicher zu sein, dass die gezogen wird. Also könnte im schlimmsten Fall, im Worst Case, die Offensive nächstes Jahr aussehen wie folgt: mit einem Terrier, der noch seinen Achillessehnenriss hat, mit Amin Adli und mit Nathan Teller. Und das wär's. Und das ist dann, würde ich sagen, sehr, sehr dünn.
Und ja, genau, also ich meine, Ibrahim Maser haben wir jetzt noch nicht angesprochen, der steht schon als Neuzugang fest. Genau, der würde dann jetzt, also der ist auch schon sicher da im nächsten Jahr, kommt für 12 Millionen Euro von Hertha BSC. Können wir auch gleich nochmal kurz drüber sprechen, wie das aussehen könnte oder welche Rolle der einnehmen könnte. Aber wir haben darüber hinaus auch noch Artem Stepanov, Stürmertalent, kam schon zu 2 Kurzeinsätzen in der Champions League. Der wird an den 1. FC Nürnberg verliehen, also auch der ist nominell nicht mehr im Kader. Und ja, wie du schon sagst, dann wird es halt sehr, sehr eng. Jonas Hofmann hat ziemlich deutlich angekündigt, dass er sich ein bisschen ungerecht behandelt fühlt von Xabi Alonso. Er hat wörtlich gesagt, ich muss ein bisschen aufpassen, aber ich finde es einfach sehr schwierig, wenn man in der Vorsaison ein solcher Bestandteil der Mannschaft war, in einer solchen einmaligen Saison, wenn man dann so außen vor gelassen wird. So, das ist ziemlich deutliche Kritik an Alonso gewesen. Wenn der jetzt weg ist, könnte es natürlich eine zweite Chance geben. Aber auch bei ihm hat man in diesem Jahr, wenn er dann auf dem Platz stand, nicht mehr unbedingt das Gefühl gehabt, dass er ja nochmal an seine Leistung vom letzten Jahr anknüpfen kann. Deswegen gehe ich da auch von aus, dass er irgendwo innerhalb der Bundesliga wahrscheinlich wechseln wird. Da gibt es auch genügend Vereine, wo er auf jeden Fall eine deutlich größere Rolle spielen könnte und wo er auch gut reinpassen würde. Genau, bei Buendia haben wir schon gesagt.
Die Mainzer habe ich ja auch
ins Spiel. Die Mainzer, ich habe die Bremer natürlich ganz weit vorne. Nein, aber genau, Buendia hast du schon gesagt, die Kaufoption 20 Millionen Euro. So wirklich viel gezeigt hat er jetzt noch nicht, auch wenn er zuletzt 2 Tore gemacht hat. Da gehe ich ehrlich gesagt auch stark davon aus, dass die nicht gezogen wird. Bei Schick und Boniface wird mindestens einer gehen. Bei Boniface ist ja Newcastle, wird da immer wieder genannt. Im Winter war es Al Nassr, die auch sicherlich weiterhin Interesse haben werden, beziehungsweise andere Vereine aus Saudi-Arabien. Da gab es ja auch dann immer wieder Berichte darüber, dass Leverkusen nicht so zufrieden ist mit seiner Einstellung. Also dass man ja auch deshalb nicht mehr unbedingt mit ihm plant und lieber das Geld dann einstecken will im Sommer. Also es deutet sehr, 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 ich könnte nochmal sehr sagen, sehr, sehr viel auf einen riesigen Umbruch im Sommer hin.
Dann lass uns doch mal schauen, was denn so auf Zugangsseite dazu kommen könnte. Wir haben uns natürlich in der Gerüchteküche umgeschaut, was es schon für Spekulationen gibt, und haben uns aber auch nochmal selbst umgeschaut, welche Spieler denn zur Werkself passen könnten. Vielleicht vorweg, wir starten mal mit der Stürmerposition, weil wir da jetzt über Schick schon viel gesprochen haben. Und Boniface, wie gesagt, Newcastle ist dran. Ich denke mal, das Entscheidende ist da, was passiert mit Alexander Isak. Wenn der geht, braucht Newcastle was. Und dann ist es für mich schon sehr naheliegend, dass die sich um Boniface bemühen würden. Das heißt, Leverkusen braucht eigentlich mindestens einen Stürmer, wenn nicht sogar zwei. Weil wenn Schick und Boniface weg sind, stehen sie ohne einen Stürmer da, der dir 15 bis 20 garantiert, dann brauchst du auf jeden Fall zwei. Lass uns mal zu dem ersten Gerücht kommen, welches es schon in der Gerüchteküche gibt. Und zwar fällt dort der Name Jonathan Burkhardt. Da haben wir im Mainzer Kadercheck ja auch schon drüber gesprochen. Sollte Mainz das internationale Geschäft verpassen, kann ich mir gut vorstellen, dass er Mainz verlässt. Bei einer Qualifikation für die Euroleague ist es so ein 50-50-Ding. Bei Qualifikation für Champions League, wo ich jetzt sagen würde, da sieht es aktuell ja doch eher nicht mehr danach aus, dann bleibt er wahrscheinlich. Da jetzt aber auch schon direkt hinterher, für mich ist das aber eigentlich nicht der Spielertyp, der zu Leverkusen passt, sondern viel, viel mehr zu Frankfurt. Weil das ist einer, der halt auch Raum hinter der Kette braucht. Ja, der ist auch im Strafraum gut, keine Frage. Der hat auch seine Stürmerqualitäten, möchte ich ihm gar nicht absprechen, keine Frage. Aber das ist halt für mich schon einer, der, wie gesagt, den Raum, der hinter der Kette braucht, um sein Tempo auszuspielen, und nicht halt dieser Wandspieler, der die Bälle festmacht, der wirklich klassisch Typ Mittelstürmer ist. Und ja, es gibt dieses Gerücht, und es macht natürlich auch aus Leverkusen Sicht auf eine gewisse Art und Weise Sinn, sich damit zu beschäftigen. Wenn du aber halt noch gleichzeitig den Mittelstürmer-Spielertyp gleichzeitig suchst. So, die könnten sich dann vielleicht gut ergänzen, aber Stand jetzt würde ich jetzt erstmal sagen, das einzige Gerücht, was es in der Gerüchteküche gibt, auf der Mittelstürmerposition Jonathan Burkhardt, das passt für mich eigentlich nicht.
Ja, es gab zuletzt einen Bericht von Sky, dass Mainz 35 bis 40 Millionen Euro fordert für den Spieler. Und das soll Frankfurt zu teuer sein. Normalerweise war ich genauso wie du auch darauf eingestellt, das passt eigentlich wie die Faust aufs Auge für Frankfurt. Dieser Tempo-Fußball der Eintracht, das ist genau das, was Burkhardt eigentlich braucht. Und da gibt es ja auch im Sturm die Möglichkeit, dass Ekitike vielleicht geht, und dann brauchst du ja erst recht einen Stürmer. Bei Leverkusen sehe ich ihn eigentlich auch nicht unbedingt. Die sind aber im Vergleich zu Frankfurt vielleicht eher bereit, diese Ablösesumme zu zahlen. Aber wie du es eben schon gesagt hast, spielerisch ist es eigentlich für mich auch nicht der klassische Stürmertyp in Leverkusen. Wobei man da auch jetzt auch immer dazu sagen muss, das gilt für alle Spieler, über die wir gleich reden. Wenn Xabi Alonso geht, wonach es ja aussieht, gibt es natürlich auch einen neuen Trainer und eventuell auch ein neues Spielsystem in der Offensive. Das heißt, das kann sich theoretisch alles noch ändern. Aber ich würde Burkhardt aktuell auch nicht zu viel Wahrscheinlichkeit geben.
Dann, wenn du es jetzt einmal kurz angesprochen hast, können wir es ja auch einmal kurz thematisieren. Neuer Trainer, eventuell, dann ist eventuell dieses jetzige System eh hinfällig mit Schienenspieler, sondern du brauchst halt einen klassischen Rechtsverteidiger, einen klassischen rechten Flügel und linken Flügel. Vielleicht nur noch ein Zehner und ein Doppel-Sechs und zwei Stürmer, ein Stürmer. Also dementsprechend ist es natürlich jetzt noch sehr, sehr viel Spekulation. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir mal reinschauen, nach dem jetzigen Stand ist ja auch Xabi Alonso einfach noch Trainer von Bayer Leverkusen. Welche Spieler könnten da eventuell passen? Ich habe für den Sturm mal drei Kandidaten rausgesucht. Soll ich die einmal nennen? Wollen wir abwechselnd? Ich glaube, du hast auch was vorbereitet für die
Position. Ja, genau. Ich hab zwei Stürmertypen. Das sind zwei komplett unterschiedliche Stürmertypen. Beide aus der Bundesliga. Ich weiß nicht, vielleicht überschneiden wir uns ja auch. Wir wissen noch nicht, wer...
Ich hab keinen einzigen aus der Bundesliga.
Ja, okay, perfekt. Dann fang du gerne an. Wenn du einen mehr hast, dann fang du an, dann mache ich danach weiter.
Sehr schön. Dann fange ich an. Und zwar mit einem Namen, wo man in der Vergangenheit immer gefragt wurde, wie spricht man ihn aus? Mir wurde gesagt, er heißt Moise Kean.
Ah ja. Nee, Kane, dachte ich doch laut ihrer Moderatorin. Nee.
25 Jahre alt, Marktwert 40 Millionen aktuell bei der AC Florenz. 17 Tore in 30 Serie A-Spielen, hat ja auch im Nations League-Spiel gegen Deutschland auf sich aufmerksam gemacht. Florenz ist aktuell Achter, also könnten sich noch für das internationale Geschäft qualifizieren, aber eher unwahrscheinlich, vor allem Champions League unwahrscheinlich. Da wäre er mit Leverkusen auf jeden Fall besser vertreten. Das ist einer, dem wurde schon sehr früh gesagt, das ist ein richtig, richtig guter Kicker, das ist ein richtig guter Stürmer, das ist ein Riesentalent. Er ist jetzt, sagen wir mal so, mehrere Schritte zurückgegangen, aber das hat seine Karriere auf jeden Fall nicht geschadet. Denn, wie gesagt, Marktwert sehr gut gesteigert auf 40 Millionen Euro, ist dementsprechend natürlich auch nicht so ganz günstig. Aber wenn wir mal davon ausgehen, Leverkusen kriegt für einen Wirtz 140, 150, 160 Millionen Euro, kriegt für Schick 25, 30, 40 Millionen Euro, dann sollte es auch möglich sein, Stürmer mit einer gewissen Preis, in einer gewissen Preiskategorie zu verpflichten. Und man muss auch sagen, ich habe mir mal die wertvollsten Stürmer bei uns laut Transfermarkt angeschaut. Da ist es irgendwann schon schwierig. Also Spieler aus der Premier League loszueisen als Stürmer, finde ich eh schon mal sehr, sehr schwer, weil die wollen im Zweifelsfall in der Liga bleiben oder sind finanziell viel zu teuer. Nicht unbedingt, was die Ablöse angeht, aber auch einfach das Gehalt. Und dann habe ich mich mal umgeschaut, was für Spieler gibt es außerhalb der Premier League, die man bezahlen könnte und die für eine gewisse Qualität stehen. Und da finde ich, ist Moise Kean von seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, sowohl schnell und mit Tempo, gutes Dribbling, guter Abschluss, aber auch mittlerweile, finde ich, mit einem ganz guten Körper ausgestattet, dass er auch so zum Teil als Wandspieler dienen könnte oder arbeiten könnte, ist das für mich einer, wo man sagt, vielleicht kriegst du den für 50, was natürlich absolut nicht günstig ist, keine Frage, das ist ein absoluter Rekordtransfer oder Rekordzugang bei Leverkusen, aber ich glaube, das musst du dann irgendwann auch mal investieren.
Ja, da bin ich auch komplett gespannt, wie die Ablösesummen dann aussehen würden. Also aktueller Rekordzugang ist Kerim Demir bei, der 32 Millionen gekostet, ja. 2019. So, das sind halt so Sphären, in denen Leverkusen vor 5, 6 Jahren eingekauft hat. Jetzt, du hast es schon angesprochen, sollte man diese 150 für Wirtz bekommen und dann noch darüber hinaus mehrere Spieler verkaufen, dann musst du natürlich auch investieren. Und ich gehe stark davon aus, dass dann auch der Transferrekord fallen wird. Und dann sind wir halt schon bei diesen 40, 50 Millionen Euro Ablösen. Also da muss man sich vielleicht auch im Kopf ein bisschen davon verabschieden, dass Leverkusen vielleicht nicht die größten Ablösesummen ausgeben kann, weil gerade für einen Ken oder Keen ist es dann halt einfach so, dass du die hinlegen musst. So, mein erster Gedanke, als du den Namen gerade gesagt hast, war auch, boah, das wäre aber ganz schön teuer, oder? Und dann aber, natürlich hast du recht, wenn du das Geld für Boniface bekommst, kannst du es auch 1:1 in einen anderen Stürmer investieren. Bei Keen oder Ken oder Kane ist halt nur die Frage, wie sieht die Konkurrenz aus? Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass da nach der aktuellen Saison, weil das war ja wirklich seine Beste seiner Karriere und auch in der Nations League gegen Deutschland war das echt brutal stark, was er da vorne gemacht hat. Kann ich mir schon vorstellen, dass da auch Premier League-Vereine sich melden werden. Aber grundsätzlich, wenn er zu kriegen ist, dann würde ich das sofort unterschreiben als Leverkusen. Also das würde dann wahrscheinlich dann ein bisschen auf die Summe ankommen. Deutlich günstiger wäre deswegen mein Vorschlag, den ich hätte. Und das ist ein Name, der eigentlich relativ auf der Hand liegt und den ich auch der direkt in meinem Kopf war, wo ich aber dann gesagt habe, boah, nee, eigentlich ist es viel zu naheliegend. Und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und dachte, aber es würde eigentlich passen. Und das
bevor du den Namen jetzt, ja, ich wollte gerade sagen, bevor du den Namen jetzt nennst, als du Bundesliga gesagt hast, habe ich auch nochmal drüber nachgedacht. Und eigentlich, wenn man sich Stürmer in der Bundesliga anschaut, klassisch Mittelstürmer, muss man eigentlich direkt auf Tim Kleindienst kommen.
Es ist halt, es passt viel zu genau. Also es ist halt genau diese Situation, wie vor 2 oder 3 Jahren war es, glaube ich, bei Füllkrug in Bremen. Also so Nationalspieler, Wahnsinnsquoten in der Bundesliga und eigentlich zu gut, um halt bei dem Verein zu spielen, wo er aktuell spielt, gerade wenn er nicht international spielt, was bei Gladbach ja wahrscheinlich der Fall sein wird. Und dann hast du halt einfach diesen Stürmer, der ja auch für sich wahrscheinlich den Anspruch hat, dann international zu spielen, wenn er in der Nationalmannschaft bleiben will. Und ja, dann eben eine relativ geringe Ablöse, wenn man das jetzt mal mit Kane zum Beispiel vergleicht. 20 bis 25 Millionen Euro stehen da im Raum. Das ist, denke ich, realistisch. Sein Marktwert liegt aktuell bei 17 Millionen Euro und das ist halt einfach so dieser Spielertyp, der dir das, was du eben angesprochen hast, ein Spielertyp, der dir Tore garantiert. Und das macht Kleindienst halt. Er ist mit 29 für einen Stürmer jetzt auch noch nicht zu alt. Die können ja durchaus relativ lange spielen. Also da hätte man schon noch einige Jahre vor sich. Es ist halt nur, ja, so vom Gefühl her ist der Name Kleindienst zu klein für Leverkusen, weißt du?
Weißt du, was du meinst, ja.
Also du willst eigentlich wenn du diese Ansprüche von Leverkusen hast, größeren Namen haben. Aber ich meine, er hat jetzt das zweite Jahr in Folge Wahnsinnsquoten in der Bundesliga und da muss man dann einfach auch mal akzeptieren, dass er diese Qualität mittlerweile hat. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, wenn du nicht das ganz große Geld ausgeben möchtest, dann wäre das durchaus ein Spieler, den ich in Leverkusen sehen würde. Zumal er halt eben genau diese Stärken auch gegen tiefstehende Gegner hat, die du halt brauchst als Leverkusen.
Ja, und vor allem im Strafraum ja ein absolutes Monster. Also ja. Der hat so einen Torinstinkt, so ein starkes Kopfballspiel. Also ich glaube, der ist so super ekelhaft zu verteidigen in der Box, dass das jemand ist, der dir, ja, wie du gesagt hast, der garantiert dir auf jeden Fall Buden und der ist vor allem, den kannst du ein ganzes Spiel lang über nicht sehen, aber dann gibt's halt mal einen Standard, dann rutscht mal eine Flanke durch oder sowas, dann steht er auf jeden Fall immer da. Also das muss man ihm schon lassen. Wäre natürlich für ihn auch der nächste Karriereschritt, finde ich, ist eine spannende Personalie, die auch schon natürlich sehr viel Sinn ergeben würde. Ich habe jetzt als zweiten Kandidatenspieler, der war schon mal in der Bundesliga und der kommt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, weil der ist in der Bundesliga mehr oder weniger gescheitert und ist wieder zu seinem Ausbildungsverein zurückgekehrt. Die Rede ist von Brian Brobbey von Ajax Amsterdam.
Naja.
23 Jahre alt, Marktwert 27 Millionen Euro. Das wäre sozusagen wieder sein Schritt zurück in eine Top-5-Liga. War ja bei Leipzig, ist da, wie gesagt, gescheitert. Aber ich finde ihn weiterhin eigentlich richtig, richtig gut, mit super viel Potenzial ausgestattet und er bringt sehr, sehr viel mit. Ist für mich so ein bisschen auch so vom Körperbau so Typ Lukaku. Also das ist eine richtige Maschine, aber auch gleichzeitig noch mit viel Tempo ausgestattet. Das einzige Problem in Anführungsstrichen jetzt ist, er hat halt nur 7 Pflichtspieltore in 42 Pflichtspielen gemacht, die Saison für Ajax.
Und das bei Ajax, die ja wirklich nicht, also die eigentlich nicht die größte Konkurrenz in der Liga haben, sagen wir mal so.
Also ich glaube, es ist ein Spieler, der braucht sehr viel Selbstvertrauen, um zu funktionieren. Hat er vielleicht gerade nicht, aus welchen Gründen auch immer, also da stecke ich jetzt nicht tief genug drin, um bei Ajax zu schauen, woran das eventuell liegen könnte. Aber ich finde, vom Potenzial her, von den Möglichkeiten, die er mitbringt, ist das einer, der richtig, richtig interessant sein könnte eigentlich und wo ich immer ihm zugetraut habe, dass der jetzt eigentlich mal den nächsten Schritt gehen könnte oder gehen muss. Hat er bis jetzt noch nicht so richtig gemacht. Also er hat ja jetzt die Jahre davor bei Ajax waren ja auch jetzt wieder besser. Die jetzt war, ja, so lala, sagen wir es mal nochmal nett ausgedrückt. Ich würde es mir wünschen irgendwie für ihn, dass er das hinkriegt. Und ich glaube auch, so das Spiel von Leverkusen kommt dir da auch entgegen. Kann ich mir vorstellen, ist jetzt aber von meinen drei Kandidaten aber auch derjenige, wo ich sage, das ist der, ja, wahrscheinlich Schwächste.
Ich wäre da auf jeden Fall gespannt, wie das mit seiner Einstellung passen würde, weil jetzt bei Boniface haben wir auch schon angesprochen, dass Leverkusen ziemlich unzufrieden ist mit seiner Einstellung und dem, was er so neben dem Platz macht und dass man sich genau deswegen von ihm trennen möchte. Brobbey, kann ich mich erinnern, hat in Leipzig damals auch die ein oder andere oder den ein oder anderen Denkzettel bekommen, weil er sich nicht ganz so reingehängt hat im Training, wie es hätte sein sollen.
Ja, aber ich sag mal so, er ist jetzt 23, da war der ja auch noch ein bisschen jünger. Ich glaube schon, dass da ein Lernprozess stattfinden kann. Und was das betrifft, habe ich jetzt auch nichts weiter bei Ajax zum Beispiel gehört, dass er da immer noch so auffallen sollte.
Wüsste ich aus dem Kopf jetzt auch nicht, ob das da immer noch so ist. Ich finde es insofern auch erstmal interessant, dass er auch in der Nationalmannschaft ja eine relativ große Rolle spielt. In der Nations League auch 3 Spiele von Beginn an gemacht, habe ich gerade gesehen, gegen Bosnien auch getroffen. Gegen Deutschland kann ich mich auch noch erinnern, da hat er auch genau diese Lukaku-Aktion, wie du es gerade gesagt hast, gegen Schlotterbeck. Da weiß ich noch, da hat er auch einen schönen Körper reingestellt und Schlotterbeck hat den Fehler gemacht, so zu versuchen, davor zu kommen und dann hat er sich einfach um den rumgedreht und ein Tor vorbereitet, meine ich. Also die Stärken von ihm sind schon interessant, auch für das Spiel von Leverkusen. Genau dieses Wandspieler-Phänomen, was du eben angesprochen hast, würde sicherlich passen zu Leverkusen, aber ich würde dir auch zustimmen. Ich glaube, da gibt es Kandidaten, die ich auch noch weiter vorne sehen würde, wie zum Beispiel meinen zweiten Kandidaten. Und das ist jetzt ein anderer Spielertyp, also gar nicht so dieses Wandspieler oder dieser große Stürmertyp, sondern ein sehr, sehr kleiner Quirliger, der auch ein bisschen mal als hängende Spitze fungieren könnte. Auch wieder Bundesliga. Ich habe noch kreativere Vorschläge gleich für die anderen Positionen, keine Sorge. Aber im Sturm würde ich jetzt dann als zweiten Kandidaten Mohamed Amoura einmal mit reinbringen vom Wolfsburg. 24 Jahre alt, Vertrag bis 2029. Er wird jetzt im Sommer erst fest verpflichtet, ist aktuell noch ausgeliehen von Royal Saint-Gelois, kommt für rund 20 Millionen Euro dann aus Belgien. In dieser Saison 10 Tore, 10 Vorlagen, ist damit bester Offensivspieler beim VfL, hat seinen Marktwert auf 32 Millionen Euro gesteigert und es gab ja in dieser Woche oder in der letzten Woche diesen Vorfall im Training bei Wolfsburg, dass er da mit Joachim Mehle aneinander geraten sein soll. Spricht jetzt auch gerade, merke ich gerade, nicht unbedingt dafür, dass ich eben noch gesagt habe, bei Brobbey war die Einstellung das Problem.
Finde ich gut, dass du selber gemerkt hast, ich habe deshalb bewusst nichts gesagt.
Ja, ich habe es bei mir noch nämlich schön als positiven oder als Argument für einen Wechsel aufgegriffen, weil er da dann auch jetzt auf die Bank gesetzt wurde im Spiel danach. Und da meinte ich dann noch in meinen Notizen hier, das könnte nämlich dazu führen, dass man da lieber schnell Geld mit ihm machen will, bevor es noch zu weiteren Streitigkeiten kommt. Und das würde dann für einen Wechsel nach Leverkusen sprechen. Ist natürlich, ja, mit den Argumenten, die ich eben gebracht habe, nicht ganz zu vereinen, aber ich drehe mir das jetzt mal so, dass es trotzdem noch passen könnte. Ich finde es aber insofern trotzdem interessant, weil er halt eben ein ja, relativ variabel einsetzbarer Spieler ist, der auch als hängende Spitze spielen kann und man neben ihm dann trotzdem noch einen größeren Stürmer aufstellen könnte. Auch als Zehner kann er spielen, falls man Wirtz verkauft. Also da hätte man viele Optionen, wo man ihn aufstellen könnte. Und das wäre bei diesem offenen Leverkusen-System 25, 26, wo man ja noch nicht so genau weiß, wo es hingeht, auf jeden Fall von Vorteil, dass er da ja sehr variabel einsetzbar ist.
Finde ich gut, dass du mal einen anderen Spielertypen zumindest reinbringst, nicht klassisch Wandspieler oder Strafraumstürmer. Finde ich auch sehr, sehr interessant. Gibt mir, was den Spielertypen angeht, natürlich noch mal mehr ein bisschen Jonathan Burkhardt-Vibes mit viel Tempo ausgestattet. Aber finde ich noch mal ein bisschen, unterscheidet sich trotzdem noch mal, einfach aufgrund der Struktur und das wäre das technisch Versiertere. Ja,
genau, bei Burkhardt ist es mehr das Tempo noch mal. Bei Amura habe ich auch das Gefühl, dass er auf engeren Räumen noch besser auch mit dem Ball klarkommen würde, was für Leverkusen besser passen würde, weil die Gegner ja häufig tief stehen. Und ich glaube, da könnte das im Kombinationsspiel dann mit, wer auch immer dann noch in der Offensive dann ist bei Leverkusen, noch besser passen als mit Burkhardt, finde ich auch.
Dann gehe ich zu meinem dritten Kandidaten, und zwar Mika Biret.
Ah ja.
Arsenal-Jugend gespielt, dann im Winter von Sturm Graz zu AS Monaco gewechselt. 22 Jahre alt, Marktwert 25 Millionen Euro, 13 Tore in 15 Ligue-1-Spielen danach. 1,87 groß, hat richtig performt. Und das muss man sagen, in einer Mannschaft von Monaco, die jetzt nicht gefestigt war. Also das ist jetzt keine Monaco-Mannschaft, die in den Top 3 stand die ganze Zeit und jeden Gegner offensiv an die Wand gespielt hat, sondern die wirklich eine sehr, sehr problematische Saison zum Teil hatte. Und da ist er absolut rausgestochen. Und dementsprechend finde ich es da sogar, ich kann jetzt dir auch gar nicht sagen, wo ist denn seine Leistungsgrenze? So bei Sturm Graz war klar, der ist zu gut für die österreichische Liga, keine Frage, hat er auch schon Champions League gespielt. Jetzt Ligue 1 Station, 13 Tore in 15 Spielen. Ist das jetzt halt so gerade der Hype, den er selber mitbringt und einfach ein Lauf? Oder ist das jetzt schon sozusagen sein Peak und es geht nicht mehr mehr? Aber ich finde, das ist auch ein Spielertyp, der sehr interessant ist. Nicht nur ohne Ball, sondern auch mit dem Ball, mit seinen Stärken. Auch wieder aber trotzdem eher klassisch dieser Strafraumstürmer. Und ja, finde ich einen Kandidaten, wo man sagt, der kostet jetzt vielleicht nicht so super, super viel. Im Marktwert 25 Millionen. Was heißt super viel? Also er wäre wahrscheinlich trotzdem noch Rekordzugang der Werkself, wenn sie ihn verpflichten würden. Aber ich glaube, im Vergleich zu den Einnahmen, die sie generieren würden, ist das ein Spieler, den man sich auf jeden Fall leisten kann und den man auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte mit seinen gerade mal 22 Jahren.
Das denke ich auch, ja. Das wäre auf jeden Fall ein Spieler, der, ja, wie du schon gesagt hast, eben, also ich würde sagen, er hat noch Potenzial nach oben. Also er würde jetzt bei Leverkusen diesen Schritt machen und ich würde ihm zutrauen, sich in der Bundesliga dann so weiterzuentwickeln, dass du ihn noch mit Plus weiterverkaufen kannst in die Premier League. Was ich zum Beispiel bei einem Kleindienst eher nicht denken würde.
Ja.
So, da wäre dann wahrscheinlich Leverkusen schon das höchste der Gefühle und dann, ja, viel weiter wird es dann wahrscheinlich nicht gehen. Aber genau, bei einem Biret würde ich auch sagen, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Würde ich auch auf jeden Fall weiter oben sehen als Brian Brobbey in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, wen ich am ehesten in Leverkusen sehen würde nächstes Jahr.
Lass uns mal
weitergehen zu den anderen Positionen, weil bei mir wären die Stürmeroptionen jetzt ausgeschöpft.
Ja, meine auch. Bevor wir weitermachen, ihr könnt natürlich auch gerne mal eure Kandidaten in die Kommentare schreiben, sei es jetzt für die Stürmerposition oder fürs offensive Mittelfeld, für die linke Schiene, für die rechte Schiene. Wir gehen jetzt erstmal ins offensive Mittelfeld. Maser wurde verpflichtet, hast du ja schon erwähnt, für 12 Millionen, sehr interessanter Spielertyp, bringt alles mit, ist jetzt so eine Mischung aus Zehner, Hängespitze, Stürmer, kann da vorne quasi alles spielen. Man muss jetzt aber auch sagen, er hatte jetzt nicht die stärkste Saison bei der Hertha. Das hängt natürlich auch davon ab, dass Hertha generell keine gute Saison hatte und er natürlich jetzt nicht mit seinen jungen Jahren einer ist, der sagt, ja, ich gehe da jetzt komplett voran und carry diese Mannschaft. Da ist natürlich eher so ein Fabian Riese gefragt, der das jetzt zum Schluss auch gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz ist das einer, der in einem ruhigeren Umfeld, in einem homogenen Umfeld, in einer guten Mannschaft sehr, sehr gut funktionieren kann. Und ich kann mir auch sogar vorstellen, dass der auf Dauer, ich will jetzt nicht sagen, Wirtz nachfolgert, weil das sind sehr, sehr große Fußstapfen, in die er treten muss. Aber zumindest ist das für mich auf dem Papier schon mal der Versuch, Wirtz Nachfolger verpflichtet zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie er sich in der Bundesliga machen wird. Ich habe jetzt auch mal nochmal seine Scorerwerte angeguckt. Er hat seit Dezember einen einzigen Scorer in 16 Spielen gemacht. Also das ist dann halt schon, die Hinrunde war noch echt stark, in der Rückrunde kam dann relativ wenig. Es ist halt so ein Fragezeichen, wie schnell er sich dann jetzt nach der zweiten Liga an die Bundesliga gewöhnen kann. Wir haben das jetzt ja zum Beispiel, gut, Uwe Draogo war sehr, sehr viel verletzt jetzt bei Leipzig, aber auch ein Can Usun hat eine gewisse Zeit gebraucht, bis er sich bei Frankfurt dann so an die Bundesliga gewöhnt hat. Deswegen ist mein Gedanke, dass er sich auch noch erstmal ein bisschen zurechtfinden muss in der Bundesliga. Ich habe aber auch mit einem Kollegen gesprochen, Pascal Martin, der hat aber auch ein kleines Hertha-Fetisch, muss man dazu sagen. Der hat gesagt, er glaubt, dass Maser sofort komplett explodieren wird in der Bundesliga und wir eine richtig starke erste Saison von ihm sehen werden. Das müssen wir abwarten. Auf jeden Fall ist es ein Riesentalent, was Leverkusen sich da an Land gezogen hat. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, ob es dann jetzt in der ersten Saison schon klappt oder erst später, das ist dann noch abzuwarten.
Wünschenswert wäre es ja auf jeden Fall für den Spieler, dass er direkt einschlägt bzw. ja, Einsatzzeiten bekommt und sich dann stetig schnell weiterentwickeln kann. Die beiden anderen im Kader, Buendia hast du schon angesprochen, Jonas Hofmann, die werden wahrscheinlich den Verein verlassen. Es gibt aber noch zwei Spieler, die in der Gerüchteküche als möglicher Zugang thematisiert werden. Einmal James McAtee, 22 Jahre alt, Marktwert 18 Millionen aktuell bei Manchester City unter Vertrag. Da habe ich mich mal bei den UK-Experten umgehört oder umgeschaut, was da so die Meinung ist, wie wahrscheinlich der Abgang sein würde. Ich lese es einfach mal vor. Es ist nicht undenkbar, dass McAtee Man City in diesem Sommer verlässt. Er hat es nicht geschafft, sich regelmäßig in der ersten Mannschaft zu etablieren und ist realistisch gesehen eine Stufe unter anderen Spielern auf seiner Position. City hat sich schon früher von Absolventenakademie getrennt und das wäre auch für das Financial Fairplay und die Nachhaltigkeitsregularien in der Premier League auch gut, einen Spieler aus der Akademie zu verkaufen. Also generell möglich, aber da ist jetzt die Spur jetzt auch nicht mehr so heiß gewesen. Und ja, es ist weiterhin, finde ich, ein interessanter Spieler, aber ich glaube, da sind andere Kandidaten besser geeignet, gerade als ein James McAtee.
Tatsächlich trifft das, finde ich, auch auf den zweiten Kandidaten zu, der in der Gerüchteküche genannt wird, und zwar ist das Arda Güler. Da gab es ja auch schon, vor ein paar Wochen hatten wir auch im Podcast schon thematisiert, Gerüchte darüber, dass Güler vielleicht im nächsten Jahr von Real Madrid ausgeliehen werden kann, weil er da nicht so die riesigen Einsatzzeiten bekommt. Das hat sich in den letzten Wochen aber ein bisschen geändert. Also er hat eine neue Rolle, spielt jetzt häufiger ein bisschen zentraler im Mittelfeld und da hat er jetzt dann schon deutlich bessere Einsatzzeiten bekommen. Auch da haben wir uns dann mal bei unserem Spanien-Experten umgehört und der hat gesagt, Gülers jüngste Spiele bei Real Madrid waren herausragend und die öffentliche Meinung hat sich deutlich zugunsten des Türken gewandelt. Tatsächlich haben viele Leute Ancelotti dafür kritisiert, dass er ihm in dieser Saison nicht mehr Chancen gegeben hat, so wie er es mit den anderen jungen Spielern getan hat. Ancelotti ist zu konservativ und setzt nicht auf vielversprechende Spieler. An Gülers Qualität besteht kein Zweifel, aber seine Mentalität, seine Abwehrarbeit und seine körperliche Stärke haben sich inzwischen deutlich verbessert. Angesichts des möglichen Abgangs von Modric und der Langzeitverletzung von Camavinga könnte der Türke in der nächsten Saison eine wichtige Rolle spielen, insbesondere wenn der italienische Trainer nicht mehr im Verein ist. Daher scheint es für Real Madrid ziemlich schwierig zu sein, ihn in diesem Sommer gehen zu lassen. Auch das spricht jetzt halt dann nicht wirklich für einen Leverkusen-Wechsel. Deswegen muss man schon sagen, beide Kandidaten in der Gerüchteküche sind aktuell nicht sonderlich heiß. Und das bietet uns natürlich die Möglichkeit, unsere Kandidaten erst recht in den Vordergrund zu reden.
Richtig, du hast da ja was rausgesucht.
Ich habe zumindest für die 10, also genau, Amoura könnte man für die 10 mitzählen. Ich habe jetzt aber auch noch zwei richtige Zehner. Du hast keinen Kandidaten, ist das richtig? Richtig. Hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht?
Nee, ich weiß ja, dass du deine Hausaufgaben gemacht hast, deshalb überlasse ich dir den Vortritt.
Alles klar, gut, dann fange ich mal an. Ich habe auf der einen Seite Nico Pass von Como vorbereitet.
Ja.
Das würde vor allem dann interessant werden, sollte Cesc Fabregas auf Alonso folgen. Der ist ja aktuell bei Como Trainer und könnte den Spieler dann mitnehmen. Pass ist 20 Jahre alt, hat noch Vertrag bis 2028 bei Como, ist aber von Real Madrid im vergangenen Sommer gekommen und die haben sich dabei noch eine Hintertür offen gelassen. Die können ihn nämlich in diesem Sommer für 8 Millionen Euro zurückholen, theoretisch. Das heißt, die Verhandlungen müssten dann wahrscheinlich eher mit Real Madrid geführt werden. Real Madrid hat auch, wenn sie ihn nicht zurückholen, eine 50-prozentige Weiterbeteiligung am Verkauf. Das heißt, da werden die dann halt eben gucken, wo, bei welchem Transfermodell sie irgendwie mehr Geld rauskriegen würden. Dass er in Madrid eine Rolle spielt, ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, weil wir eben schon gesagt haben, selbst Arda Güler musste sich da durchkämpfen und selbst der wird ja im nächsten Jahr erst dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Einsatzzeiten bekommen. Das heißt, für Pass wird es dann schwierig. In diesem Jahr 6 Tore, 7 Vorlagen in 32 Serie A Spielen, hat sein Marktwert von 10 auf 35 Millionen Euro gesteigert und das ist ja ein richtiger Kracher, wenn ich mir das so angeguckt habe. Also das ist ein relativ großer Spieler, 1,86 groß, ist dann aber trotzdem mit einer sehr, sehr feinen Technik ausgestattet, eine gute Geschwindigkeit, gutes Dribbling, gute Übersicht. Also ist so ein bisschen Spielertyp, ja, Nick Woltemade nicht ganz, dafür ist er ein bisschen zu klein, aber so Kai Havertz vielleicht, also so ein etwas größerer Spieler mit trotzdem einer super Technik und guten Geschwindigkeit. Und ja, der ist eigentlich jetzt, würde ich sagen, für Como schon zu gut. Die Frage ist halt nur, wohin er geht. Und da würde ich mir Leverkusen tatsächlich wünschen. Es hängt natürlich, glaube ich, schon viel von Fabregas dann ab.
So wie du es jetzt argumentierst natürlich mit Fabregas wird eventuell Trainer dann bei Leverkusen, wäre das natürlich dann auf eine gewisse Art und Weise sehr, sehr naheliegend. Wenn das nicht passiert, ist es für mich dann schon wieder äußerst unwahrscheinlich, weil dann kann ich mir schon vorstellen, dass da ja die großen Clubs in Italien, sei es Inter, Milan, Juve, Neapel, da auf jeden Fall ihre Fühler ausstrecken werden. Und dann kann ich es mir schon eher vorstellen, dass er dann sagt, ich bleibe in Italien, ich habe die Liga passt zu mir, ich habe hier eine richtig gute Zeit gehabt bis jetzt und dann kann ich hier nochmal in der Liga den nächsten Schritt gehen. Aber nichtsdestotrotz wäre auf jeden Fall richtig cool, so einen Spieler in der Bundesliga zu sehen. Keine Frage, finde ich einen sehr guten Vorschlag von dir.
Ich würde bei dem aber auch sogar ziemlich deutlich sagen, das wäre eher dann was, wenn Wirtz geht, weil Marktwert 35 Millionen Euro, wir haben noch ein Update vor der Brust, da wird er wahrscheinlich nochmal hochgehen, kann ich mir vorstellen. Ist 20 Jahre jung, also da wird eine richtig dicke Ablösesumme fällig und ich glaube nicht, dass man das stemmen kann, sollte Wirtz bleiben, beziehungsweise ist dann ja auch nicht so der Bedarf da. Das gleiche gilt tatsächlich auch für den zweiten Kandidaten. Also ich habe da schon eher an einem relativ hohen Regal gesucht. Und zwar ist das Bilal El-Kanous von Leicester City. Ebenfalls 20 Jahre jung, Vertrag bis 2028. Ist ein absolutes Megatalent aus Marokko. Hat in den letzten Jahren oder vor seinem Wechsel im letzten Sommer beim KRC Genk in Belgien auf sich aufmerksam gemacht. Ist dann im letzten Sommer für 22,5 Millionen Euro zu Leicester gewechselt. So, hat da jetzt so eine, ja, so Lala-Saison gespielt. Also hat man sich auf jeden Fall ein bisschen mehr von versprochen. Jetzt ist der Punkt aber auch, dass Leicester abgestiegen ist, stehen schon als Absteiger fest, werden nächstes Jahr dann in der zweiten Liga spielen und El-Kanous wäre mit einem Marktwert von 30 Millionen Euro der mit Abstand wertvollste Spieler dann in der Championship. Das heißt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass El-Kanous da mit Leicester zusammen in die zweite Liga geht. Dafür ist sein Talent eigentlich viel zu groß und deswegen ja, braucht er einen Abnehmer. Das ist jetzt dann für mich genauso dieses Zwischending, wo ich mir vorstellen könnte, dass Leverkusen da ganz gut passen würde, weil in der Premier League ist es vielleicht einfach gerade aktuell noch nicht so der richtige Schritt für ihn, weil die Saison, wie gesagt, auch relativ durchwachsen war. Gleichzeitig kann man in Leverkusen ja befreit aufspielen, hat vielleicht auch ein bisschen mehr Chancen in der Offensive, weil du nicht gegen so viele, so starke Gegner spielst. Und wir haben das ja zum Beispiel auch schon bei einem Antonio Nusa gesehen, der ja auch aus Belgien kam, als Riesentalent galt, dann eine kleine Delle hatte in seiner Karriere und dann jetzt in der Bundesliga dieses Jahr wieder Fuß gefasst hat. Das ja, die Bundesliga halt ein sehr, sehr gutes Sprungbrett für junge Spieler ist, um nach einer kleinen, durchwachseneren Saison vielleicht wieder auf die richtige Spur zu kommen.
Ja, wie auch bei MSK schon gesagt, ein Schritt zurück können euch gleichzeitig dann zwei Schritte nach vorne sein, um jetzt mal wieder ein paar Floskeln hier mit reinzubringen.
Zumindest in der Liga. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Schritt von Leicester zu Leverkusen ein Schritt nach hinten ist.
Nein, das auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, dem ging es da finanziell nicht so schlecht und die Premier League ist generell natürlich ein Traum für viele Spieler und da möchte man dann auch auf jeden Fall hin. Weil wir jetzt gerade bei der Premier League waren, kann ich mir dabei auch natürlich vorstellen, dass er trotzdem noch weiterhin das Ziel hat, Premier League zu spielen. Ja, also das ist natürlich immer, es kommt natürlich dann immer darauf an, wie ist der Charakter eines Spielers. Ist er jetzt so, ich habe letzte Saison Premier League gespielt, egal wie viele Scorer oder wie gut ich war und ob mein Team abgestiegen ist. Ich will weiterhin Premier League spielen. Oder ist das einer, vielleicht war das jetzt nochmal ein Schritt zu viel. Ich gehe jetzt lieber nochmal einen Schritt zurück in eine vermeintlich schwächere Liga, kann da aber international spielen und mich deutlich mehr weiterentwickeln, als ich bei einem Premier League Club tun würde, wo ich, keine Ahnung, Spieler Nummer 13, 14, 15 bin, immer ab der 70. reinkomme und jedes fünfte Spiel von Anfang an spielen darf. Das muss man halt abschätzen. So finde ich aber auch ein sehr guter Vorschlag. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt natürlich noch im offensiven Mittelfeld auch einen Amin Adli, der das spielen könnte, der jetzt offiziell als Linksaußen gelistet ist. Den finde ich, was seine Anlagen angeht, wurde ja auch von ein paar Mitspielern schon als bester Spieler genannt, mit dem er jemals zusammengespielt hat. Also vor einem Florian Wirtz zum Beispiel. Ich glaube, das war sogar Jeremy Frimpong, der das gesagt hat, in einem Social Clip, wo ich das gesehen habe. Ja, auf jeden Fall war es für mich sehr überraschend. Aber ich finde, der hat auch sehr gute Anlagen, um diese Position ausfüllen zu können. Also es gibt genug Spieler, die man hat, die auch noch wahrscheinlich bleiben. Man hat mit Maser einen geholt, der die Wirtsrolle einnehmen könnte. Wahrscheinlich nicht sofort, aber in 1-2 Jahren. Und wenn wir dann Maser und Adli haben in der Offensive und vielleicht dann nochmal einen Neuzugang, ist das, finde ich, auch schon mal gar nicht so schlecht besetzt auf dem Papier.
Vom Ding her schon. Ich habe es ja auch eben schon gesagt, ich finde, beide Kandidaten sind eigentlich nur dann eine Option, wenn Wirtz den Verein verlässt. Also wenn Wirtz bleibt, brauchen wir eigentlich gar nicht über 10er Neuzugänge reden, weil dann, wie gesagt, mit Maser ist schon einer da. Auch Adli kann das spielen, da gebe ich dir komplett recht, das würde für mich auch reichen. Für mich ist es wirklich nur für den Fall, dass Wirtz geht. Dann bräuchte es, glaube ich, schon einen Spieler, von dem du dir sicherer sein kannst, dass er diese, also dann zumindest nah an diese Wirtsleistung rankommt. Und das traue ich halt sowohl Maser als auch Adli aktuell noch nicht zu, dass sie schon wirklich so über eine komplette Saison konstant genug spielen, um das zu ersetzen. Und da würde ich dann schon nochmal einen Top-Spieler oder zumindest ein Riesentalent dann verpflichten.
Ja, du hast es schon gesagt, dieser Unterschiedsspieler nicht nur für ein Spiel, sondern halt für, sagen wir mal, 30 von 40 Spielen, dass er da halt den Unterschied machen kann. Wir gehen dann mal zu den Schienenspielern, wie sie so schön heißen. Stichwort Schienenspieler ist aber die Frage, spielt Leverkusen in der kommenden Saison mit Schienenspieler oder spielen sie halt mit klassisch Rechtsverteidiger und Rechtsflügel? Also das ist finde ich, für mich das größte Fragezeichen und deshalb auch am schwierigsten, da irgendwie jetzt ja mögliche Neuzugänge zu suchen. Deshalb habe ich da jetzt für mich jetzt auch erstmal nichts rausgesucht. Grimaldo ist auf der linken Seite ein Abgangskandidat. Barca war da ja im Gespräch zuletzt. Adli hat es, wie gesagt, auch schon mal ein paar Mal probiert auf der Position. Ein Hinkepier kann das auf der Position ausspielen, wo man aber auch sagen könnte, der könnte vielleicht auch gehen oder ist dann in der IV gebraucht, benötigt, weil Talan geht. Also auch noch da sehr, sehr viele Fragezeichen. Und auf der rechten Seite hast du Frimpong, der natürlich zu 100% gesetzt ist. Da gab es im letzten Sommer schon viele Abgangsgerüchte, dann war es im Winter eigentlich schon wieder relativ ruhig und jetzt flammt es so langsam wieder auf. Barca und Real gelten da als Ziel, auch die Premier League ist ein Thema. Nathan Teller hast du dann da noch, der klassische Backup ist auf der Position, der aber auch so ein bisschen Richtung Zentrum gehen könnte. Und dann hast du noch Arthur, der mehr so die defensive Variante wäre. Also auch da hast du in der Theorie welche, die das als Backup ausfüllen könnten. Aber sollten sowohl Grimaldo als auch Frimpong gehen, musst du natürlich auf Außen zu 100% noch was machen.
Ja, ich denke auch, also ich würde das Ganze jetzt auch so ein bisschen mehr in Richtung Offensive drehen. Also
ja.
Da mit diesem Tandem Frimpong-Grimaldo hatte man sozusagen so eine Luxussituation, dass man theoretisch auch ohne Offensivspieler spielen konnte, weil die beiden, also da gab es ja in manchen Spielen auf dem Papier 7 oder 8 Verteidiger bei Leverkusen in der Aufstellung und trotzdem hat es auf dem Spielfeld am Ende relativ offensiv ausgesehen, eben weil so Leute wie Frimpong und Grimaldo eigentlich fast Flügelstürmer sind. Das wird sich dann, sollten die beiden gehen, halt ein bisschen verändern. Dann, wie gesagt, könnte man auch mal mit einer Viererkette spielen, auch wenn das dieses Jahr schon häufiger gemacht wurde, aber dann eben auch mit klassischen Flügelstürmern dazu. So, deswegen habe ich auch da ein bisschen was rausgesucht. Das ist natürlich wieder alles noch mit ein bisschen, ja, in Klammern zu setzen, weil, wie gesagt, wir eben noch nicht wissen, ob auch wirklich mit Flügelstürmern gespielt wird. Aber ich habe da zumindest mal einen Kandidaten rausgesucht und zwar ist das Antoine Semenyo vom AFC Bournemouth. Ich bin in der Premier League geblieben, war ich eben schon mal. 25 Jahre alt, Vertrag bis 2029 und das ist eben genau so ein klassischer Flügelstürmer, also kann auf beiden Seiten spielen, ist aber auch wirklich genau da zu Hause, ist schnell, hat einen richtig guten Körper, also ist jetzt nicht so ein kleiner Schmächtiger, sondern durchaus muskulös, würde ich sagen, hat in diesem Jahr 11 Tore, 7 Vorlagen in 39 Spielen in der Premier League gemacht, das ist halt wieder dann so ein Kandidat, der, ja, weil er schon in der Premier League überzeugt hat, könnte man schon fast wieder sagen, ist es schon ein Regal zu hoch für Leverkusen. Ich finde aber nein, weil er ist im Winter 2023 für 10 Millionen Euro von Bristol City gekommen, hat jetzt im letzten Sommer nochmal seinen Vertrag bis 29 verlängert, wird da auch eine ordentliche Gehaltsanpassung bekommen haben. Trotzdem hat er erst in dieser Saison seinen Marktwert von 10 auf 35 Millionen Euro gesteigert. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass er bei Bournemouth jetzt nicht unbedingt der Topverdiener ist und da durchaus noch Luft nach oben ist. Klar ist aber auch, er wäre nicht günstig und es wäre aber für mich so ein Olise Light, würde ich sagen. Weißt du, also so, ja. So, da hat Bayern, da hätte ich auch nicht unbedingt gedacht, dass ein Spieler von der Qualität aus der Premier League in die Bundesliga wechselt. Hat er trotzdem gemacht, auch wenn es Bayern war und nicht Leverkusen. Trotzdem kann ich mir aber vorstellen, auch ein Teller ist aus England gekommen. Also dieses Argument Champions League lockt, glaube ich, schon genug Spieler an. Und die Qualitäten, die der dieses Jahr in der Premier League gezeigt hat, wären auf jeden Fall welche, die Leverkusen in diesem Jahr gefehlt haben. Und das ist halt genauso dieses mit Tempo von außen in die Mitte ziehen und wirklich 1-gegen-1 Situationen zu gewinnen. Also dieses Jahr war es ja häufig sehr, sehr statisch bei Leverkusen, dass die Gegner tief standen und du hast eben nicht so wirklich Lösungen gefunden. Und das wäre mal einer, der da halt richtig Lücken aufreißen kann mit diesen 1-gegen-1 Situationen. Und das fehlt, finde ich, Leverkusen einfach aktuell.
Ich finde, man merkt relativ schnell, wenn man sich in so einem System, wobei Leverkusen jetzt auch nicht klassisch ein System spielt, sondern da sind ja super variabel einsetzbar, aber die haben jetzt nicht diese klassischen, wie du gesagt hast, 1-gegen-1 Spieler, ich finde, man merkt relativ schnell, wie wichtig die dann doch mal sein können. Manchmal findet man sie richtig nervig, weil sie einfach nur viele Dribblings eingehen und häufig den Ball verlieren und dann man in Kontersituation gerät. Aber auch jetzt so ein Lamine Yamal zum Beispiel oder sowas oder ein Rafinha oder sowas.
Ja, ein Beispiel gegen Inter, ja.
So, du brauchst einfach auf gewissen Positionen dann doch mal einen Spieler, der einfach mal so aus dem Nichts ein 1-gegen-1-Duell gewinnen kann. Du stehst Der Verteidiger steht vor dir und du weißt trotzdem, der kann jetzt in jeder Sekunde trotzdem an dem vorbeilaufen und eine gefährliche Situation kreieren. So, und das ist dieses klassische Ballbesitzspiel, was Leverkusen mittlerweile auch pflegt. Das hat natürlich auch was, keine Frage, aber dann wird es irgendwann, wie du gesagt hast, statisch. Und dann brauchst du halt auch mal einen, der diese Lücken reißt. Und dementsprechend finde ich es auch spannend, dass man auch auf solche Spieler ein Auge werfen sollte in Zukunft. Vor allem, wenn du dann auch eventuell dein System änderst und nicht mehr mit den Schienenspielern spielst, dann wird das natürlich nochmal ganz anders. Wenn wir jetzt bei dem Spieler sind, ich tue mich halt auf eine gewisse Art und Weise schwer bei Spielern aus der Premier League, die jetzt bei einem, ich sag's mal so, Mittelklasse-Verein eine Durchbruchssaison haben, ob du dann mit dem Argument Champions League in der Bundesliga quasi überzeugen kannst. Oder ob es dann halt der Punkt ist, geht der dann nicht lieber halt zu einem Team Top 7, Top 9 in der Premier League, wo er dann die Chance halt hat, vielleicht mit ein bisschen Glück sich auch fürs internationale Geschäft zu qualifizieren, spielt aber weiter in Premier League. Also wenn es nach meiner Sicht geht, würde ich sagen, trotzdem geh zu Leverkusen und spiel auf jeden Fall Champions League, ist geiler, aber man ist ja nicht in den Köpfen der Spieler, die halt in der Premier League spielen, die dann da schon den einen oder anderen Geldschein verdient haben und vielleicht einfach nur sagen, ja, für mich gibt es die Premier League und nichts anderes und dann hangel ich mich innerhalb der Premier League weiter nach oben.
Ja, auf jeden Fall. Also es hängt immer vom Willen der Spieler ab, das hattest du ja eben auch schon gesagt, aber wenn man halt sich einen Spieler wünschen könnte, wäre das einer, den ich mir für Leverkusen wünschen würde, beziehungsweise selbst wenn er das nicht wird, aber ein Spielertyp dieser Art, also diese 1-gegen-1-Spieler, du hast es ja eben schon gesagt, aber was vor allem halt auch wichtig ist daran, ist dieses, dass sich die gegnerische Verteidigung immer darauf einstellen muss, dass er theoretisch ins 1-gegen-1 geht, selbst wenn das dann gar nicht macht, aber du musst alleine schon, ich habe es eben schon gerade kurz einmal reingeworfen, Lamine Yamal gegen Inter Mailand im Halbfinale jetzt, so, du hast das gesehen, dass sich die Inter-Abwehr immer komplett darauf einstellen musste, dass er dieses 1-gegen-1 gewinnt. So, dann hat er den Ball vielleicht aber dann woanders hingespielt, dann waren da aber Lücken. So, und dann haben sie sich umgestellt, haben ihn 1-gegen-1 gelassen, dann hat er diese 1-zu-1-Duelle, selbst wenn es nur 2 von 6 waren, aber er hat sie halt dann gewonnen und extrem gefährliche Situationen kreiert. Und bei Leverkusen war es halt häufig so, dass die den Ball auch außen gespielt haben, dann wurde er wieder zurückgespielt. Dann ist natürlich mal Frimpong tief gelaufen, aber auch das gegen tiefstehende Gegner, da fehlt dann halt häufig der Raum, dann fehlt das. Also du hattest bei gerade so Frimpong und Grimaldo so was für eine starke Saison, die auch gespielt haben, aber die sind halt selten mit ihren Dribblings irgendwie so wirklich durchgekommen. Und das hat irgendwann auch dann die Verteidigung in vielen Bundesligaspielen gemerkt und sich deswegen so ein bisschen darauf eingestellt, dass man den ja im 1-gegen-1 lassen kann, weil es eben relativ einfach dann zu verteidigen ist. Alles natürlich in Anführungsstrichen, weil das natürlich trotzdem Top-Spieler sind, aber mit einer anderen Qualität als Spieler, die wirklich diese Dribbling-Qualitäten verfügen. Und deswegen finde ich, egal was für ein System Leverkusen nächstes Jahr spielen wird, unter egal welchem Trainer, du brauchst Spieler, die ja diese Situation lösen können und so für eine neue Gefahr sorgen, die man sonst so von Leverkusen nicht kennt.
Guck mal, zum Abschluss der Folge gibt es von mir nochmal die 100%ige Zustimmung. Ich bin gespannt, was die Zuschauer und Zuschauerinnen dazu sagen, ob sie sagen, ja, so ein Spielertyp braucht es bei Leverkusen, oder sie sagen, nö, lass uns weiter den Stil Ballbesitz, Fußball und wir lösen es spielerisch und nicht mit 1-gegen-1-Duelle. Schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare. Wir sind sehr, sehr gespannt, was bei Leverkusen passiert. Also ich glaube, wir können gefühlt wahrscheinlich in der nächsten Woche direkt wieder einen Kadercheck Leverkusen machen.
Ich wollte es gerade sagen, wir haben heute nur über die Offensive geredet und das war schon von der Länge her wie ein gesamter Kadercheck. Und wir haben noch gar nicht über die 6 und die Innenverteidigung geredet oder auch das Tor, wo ja auch was passieren kann. Also da geht es bei Leverkusen wirklich sehr, sehr viel zu bereden diesen Sommer.
Da könnt ihr euch sicher sein, in diesem Sommer werden wir auf jeden Fall noch das ein oder andere Mal das Thema bei Leverkusen haben, sei es jetzt als Verein oder mit einzelnen Spielern, die zum Verein wechseln oder den Verein verlassen. Wie gesagt, schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare zu den möglichen Abgängen, Wirtz, Schick, Boniface und Co. und dann zu möglichen Neuzugängen. Könnt natürlich auch gerne eure Vorschläge in die Kommentare schreiben, wenn ihr welche habt für die einzelnen Positionen. Ansonsten bewertet den Podcast gerne mit 5 Sternen, wenn er euch gefallen hat. Und wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.